Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Fokus. Im Zentrum des Abends steht die Frage, was ist gute Bildung? Was überhaupt ist Bildung? Und welche sind die Voraussetzungen, damit Bildung gelingt? Aber auch, was hemmt, verhindert oder zerstört gar den Prozess der Bildung? Darüber möchte ich heute sprechen. Ich behandle das Thema exemplarisch, und zwar anhand der schulischen Bildung. Ich war selbst nicht Lehrer an der Volksschule. Ich bin Psychologe, hatte beruflich jedoch mit dem Berufsfeld Schule zu tun. Auch in den Diskussionen der Bildungsgruppe im Denknetz stand die schulische Bildung im Zentrum. Aber Bildung geschieht auch außerhalb der Schule. Bildung ist auch frühkindliche Bildung, Bildung ist Berufsbildung, Bildung ist Hochschulbildung und Bildung ist Erwachsenenbildung. Es gibt die formale Bildung in den klassischen Bildungsinstitutionen, es gibt die nonformale Bildung, zum Beispiel in Clubschulen, und nicht zuletzt gibt es die informelle Bildung in Freizeitgruppen, Vereinen und in den ganz alltäglichen Begegnungen, in denen wir miteinander etwas tun und implizit lernen. Ich beziehe mich auf die Verhältnisse in den westlichen Industrieländern, vor allem in der Schweiz. Ich weiß, dass sich das Thema anders präsentiert, wenn es um Bildung in einem Land geht, in dem eine Lehrperson 80 Kinder unterrichtet, es kaum Schulmaterial gibt und die Lehrerin oder der Lehrer schlecht bezahlt ist. Wie ist der Vortrag aufgebaut? Bildung ist nicht dasselbe wie Ausbildung. Doch was ist Ausbildung? Was ist Bildung? Worin unterscheiden sie sich? Damit beginne ich. Zweitens, warum ist Bildung wichtig? Bildung ist nicht einfach ein Rohstoff, damit sich die Schweiz im weltweiten Wirtschaftswettbewerb behaupten kann. Bildung ist wichtig für die Entwicklung jedes einzelnen Menschen. Sie ist wichtig im Hinblick auf unsere psychische Gesundheit. Sie ist wichtig für das Zusammenleben in einer demokratischen Gemeinschaft. Diesen Zusammenhang möchte ich im zweiten Teil diskutieren. Drittens frage ich, was braucht es, damit Bildung gelingt? Viertens diskutiere ich, was Bildungsprozesse bedroht, was sie hemmt, verhindert, unter Umständen zerstört. Und fünftens, welche Schlüsse ziehe ich? Erstens also, worin unterscheiden sich Ausbildung und Bildung? Unter Ausbildung verstehe ich, dass Schülerinnen und Schüler jene Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben, die es ihnen ermöglichen, sich mit Erfolg im beruflichen und außerberuflichen Alltag zu bewähren. Ausbildung hat also etwas mit Nützlichkeit zu tun. Damit ich mich orientieren kann, muss ich lesen können. Damit ich mich verständigen kann, muss ich die Sprache beherrschen. Die Notwendigkeit einer Ausbildung betrifft alle Mitglieder einer Gesellschaft in grundsätzlich gleicher Weise. Ausbildung kann deshalb einer Kategorie des Allgemeinen zugerechnet werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich Ausbildung in einem gesellschaftspolitisch neutralen Sinn verstehe. Es ist ein Unterschied, ob die Schule primär jene Kompetenzen vermittelt, die zur Anpassung an ein Berufsfeld nützlich sind, die vom Wettbewerbs- und Leistungsgedanken geprägt sind, oder ob der Lehrplan auch Geschichte, Staatskunde, Geschlechter- und Umweltfragen stark thematisiert. Wenn Ausbildung nützlich sein soll, so fragt sich nützlich, wozu. Die Gewichtung der Inhalte, die in der Schule unterrichtet werden, folgt einer gesellschaftspolitischen Agenda. Was nun ist Bildung und worin unterscheidet sie sich von der Ausbildung? Nehmen wir als Beispiel eine Schülerin. Im Deutschunterricht liest sie eine Erzählung. In der Mathematik löst sie rechnerische Aufgaben. Sie malt ein Bild. Sie musiziert. Im idealen Fall, wenn es sich also um einen Bildungsprozess handelt, steht sie dem, was ihr in der Schule an Aufgaben, Themen und Fragestellungen begegnet, nicht sachlich distanziert gegenüber. Es entsteht vielmehr ein persönliches Verhältnis zwischen dem, womit sie sich beschäftigt, und ihr selbst. Die innere Welt ihrer Gedanken, Interessen, Gefühle und Hoffnungen trifft auf die äußere Welt der abstrakten Zahlen, Wörter, Formeln und Regeln. In dieser Begegnung zwischen innen und außen entsteht etwas Neues, eben etwas sehr Persönliches. Es entsteht ein Verhältnis, das, so hat es der deutsche Soziologe Hartmut Rosa genannt, von Resonanz geprägt ist. Darunter ist ein dialogisches, ein, wie es Rosa nennt, antwortendes Verhältnis zwischen dem lernenden Subjekt und dem Lernstoff zu verstehen. Bildung gehört im Gegensatz zur Ausbildung in die Kategorie des Persönlichen. Denn die Schülerin eignet sich den Gegenstand des Lernens auf ihre ganz persönliche Art ein. Dazu muss sie neugierig sein. Bildung beginnt mit der Neugierde, sagte der Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri einmal. Zitat: Man töte in jemandem die Neugierde ab und man stiehlt ihm die Chance, sich zu bilden. Neugierde ist der unersättliche Wunsch zu erfahren, was es in der Welt gibt. Zitat Ende. Also Bildung gehört im Gegensatz zur Ausbildung in die Kategorie des Persönlichen. Denn die Schülerin eignet sich den Gegenstand des Lernens auf ihre ganz persönliche Art an. Dazu muss sie neugierig sein. Bildung beginnt mit der Neugierde, sagte der Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri einmal. Zitat: Man töte in jemandem die Neugierde ab und man stiehlt ihm die Chance, sich zu bilden. Neugierde ist der unersättliche Wunsch, zu erfahren, was es in der Welt gibt. Zitat Ende. Bin ich neugierig, dann entsteht dieses persönliche Verhältnis und dieses Verhältnis ist offen. Wenn sich die Schülerin mit dem Thema Wald auseinandersetzt, wenn sie darüber immer mehr weiß, dann bleibt sie neugierig. Je mehr sie weiß, umso offener und vielgestaltiger wird der Wald für sie. Bildung als Ausdruck von Neugierde und von persönlichem Interesse, Bildung als ein inneres Bedeutsamwerden, das alles ist nicht einfach gegeben. Es braucht oft mühsame Vorarbeit. Wenn es zu einer Begegnung zwischen der Schülerin und zum Beispiel einer zu erlernenden Fremdsprache kommen soll. Wörter müssen gelernt werden. Grammatikalische Regeln müssen verstanden und angewandt werden. Das ist oft harte und zeitaufwendige Arbeit. Arbeit als Selbstverwirklichung, schrieb Karl Marx 1857, Zitat, meint keineswegs, dass sie bloß Spaß sei. Wirklich freies Arbeiten, zum Beispiel Komponieren, ist gerade verdammtester Ernst, intensivste Anstrengung. Zitat Ende. Bildung baut auf fundierter Ausbildung auf. Wenn die Schülerin Bildung erwirbt, indem sie sich intensiv mit einem Gegenstand auseinandersetzt, dann lernt sie, dass man eine Fragestellung aus verschiedenen, vielleicht ganz gegensätzlichen Seiten betrachten kann. Auch das gehört zur Bildung. Unsere Schülerin lernt, genau hinzuschauen. Sie lernt, was sie hört und was sie liest, auf ihre Verlässlichkeit zu prüfen. Wie weit kann sie einer wissenschaftlichen Aussage vertrauen? Wo ist Skepsis angebracht? Wie nachvollziehbar und wie logisch sind die Argumente in einer Diskussion? Was ist von den Versprechungen einer Partei zu halten? Was genau bedeutet ein Begriff? Woher weiß ich, dass etwas so ist, wie es präsentiert wird? Könnte es auch anders sein? Diese prüfenden Fragen meine ich, wenn ich von kritischem Denken spreche. Kritisches Denken ist grundsätzlich subversiv. Die Schülerin lernt, wenn sie sich auf den Bildungsprozess einlässt, nicht alles unbesehen anzunehmen, sondern sie lernt nachzufragen. Dies auch dann, wenn jemand, der mächtig ist, eine andere Meinung vertritt. Oder wenn es die geliebte Lehrerin ist, mit der sie nicht einverstanden ist. Bildung hat mit Aufklärung zu tun und Aufklärung, so Kants viel zitierter Satz, ist, Zitat, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, Zitat Ende. Selbstverschuldet wäre die Unmündigkeit unserer Schülerin, wenn sie nicht lernte, sich ihres Verstandes, um es nochmals mit Kant zu sagen, ohne Leitung eines oder einer anderen zu bedienen. Dann wäre sie nicht gebildet, auch wenn sie viel wüsste. Kritisch-subversives Denken betrifft nicht zuletzt immer auch uns selbst. Wenn sich die Schülerin im Geschichtsunterricht mit verschiedenen historischen Perioden auseinandersetzen muss, wenn sie die Erfahrung macht, dass es in verschiedenen Kulturen verschiedene Überzeugungen und verschiedene Glaubensbekenntnisse gibt, dann lernt sie, auch ihre Überzeugungen haben einen sozialen Ort. Ob ich Mann oder Frau bin, ob ich älter oder jünger bin, ob ich dieser Gesellschaftsschicht angehöre oder einer anderen, ob ich aus diesem Land oder jener Region stamme, all das hat einen Einfluss darauf, wie ich mich und wie ich mein Verhältnis zur Welt wahrnehme. Bildung relativiert meinen Standpunkt. Bildung heißt, dass ich Selbstreflexion entwickle. Bildung ist auch darum subversiv, weil mich meine Selbstreflexion zwingt, mich meiner eigenen Illusionen über mich selbst bewusst zu werden. Warum ist Bildung, wie ich sie hier verstehe, wichtig? Ich komme zum zweiten Teil des Referats. Was ich hier skizziert habe, tönt nach humanistischer Bildung. Damit verbindet man leicht die Idee, es würde ein irgendwie elitäres Konzept vorgestellt. Ich verstehe Bildung jedoch keineswegs in einem elitären Sinn. Im Gegenteil. Bildung ist wichtig für alle Menschen. Im Fall der Schule für alle Kinder und Jugendlichen. Ganz gleich, welches ihre individuellen, familiären und kulturellen Voraussetzungen sind. Warum aber ist Bildung wichtig? Wenn Bildung bedeutet, dass ein Kind in der Schule von dem, was Lehrerin und Lehrer vermitteln oder was es sich selbst erarbeitet, persönlich angesprochen wird, wenn das, was es lernt, für das Kind persönlich bedeutsam ist, dann stärkt das sein Gefühl, lebendig zu sein. Das Kind macht die Erfahrung, ich habe mir selbst aktiv etwas angeeignet. Das vermittelt ihm das Gefühl, dass es autonom und selbstwirksam ist. Wir alle sind auf lebendige, antwortende oder eben resonante Beziehungen zur Welt existenziell angewiesen. Fehlen diese Beziehungen in der frühen Kindheit, ist dies für die emotionale, kognitive und soziale Entwicklung eines Kindes zerstörerisch. Fehlen sie in der Schule, dann erlebt das Kind die Schule als leer. Seine Neugierde wird abgetötet. Sein Gefühl, lebendig zu sein, schwindet oder wird nicht geweckt. Bildung hat deshalb viel mit psychischer Gesundheit zu tun. Bildung ist im Weiteren eine Voraussetzung dafür, dass eine demokratische Gemeinschaft gelingt. Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die der Macht in ihren verschiedenen Formen gegenüber kritisch sind. Demokratie braucht aber auch selbstkritische Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen unseren politischen Standort relativieren können, wenn wir auf entgegengesetzte Argumente eingehen wollen. Demokratie, sagte der US-amerikanische Philosoph Michael Sandel kürzlich in einem Interview in der Zeit, Zitat, ist die Staatsform, in der die Unterschiede miteinander im Streit liegen. Sandel weiter, im Gespräch der Bürger, in dem man sich aufeinander einlässt, entsteht das Gemeinwesen. Nicht zuletzt wäre es gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass wir ein resonantes Verhältnis zur Institution der Demokratie entwickeln. Resonant heißt hier, dass wir demokratische Institutionen als persönlich bedeutsam erleben, dass sie für uns wichtig sind. Diese Art von lebendiger Beziehung zur Demokratie kommt uns heute weltweit immer mehr abhanden. Das heißt aber auch, wenn junge Menschen die Schule nicht als eine Institution erfahren, die für sie persönlich bedeutsam ist, dann ist die Schule keine Institution, die Demokratie fördert. Mag der Lehrplan der Demokratiefrage noch so viel Gewicht geben und mag im Unterricht noch so viel von Demokratie die Rede sein. Was braucht es nun, und damit komme ich zum dritten Punkt, damit Bildung gelingt? Schulische Bildungsprozesse sind etwas sehr Alltägliches. Schulische Bildung ist alles andere als etwas Abgehobenes. Bildung findet nicht in einem besonderen Fach statt, während in anderen Fächern nur ausgebildet würde. Bildung ist nicht für das Universitätsstudium reserviert, während die Fachhochschule bloße Ausbildung betreibt. Ich verstehe Bildung grundsätzlich als ein persönliches Verhältnis, hier zwischen einer Schülerin, einem Schüler und der Welt der Zahlen, der Wörter, der handwerklichen Tätigkeit, der naturwissenschaftlichen Formeln, des Sports, des bildnerischen Gestaltens, der Musik, der geschichtlichen Fakten und Zusammenhänge. Schulische Bildung ist gleichzeitig aber auch nicht alltäglich. Unterricht, wenn wir ihn als Ort der Ausbildung verstehen, kann organisiert und geplant werden. Und er kann vielleicht auch nach Plan durchgeführt werden. Unsere Schülerin lernt als Hausaufgabe Wörter einer Fremdsprache und das, was sie zu Hause gelernt hat, wird in der Schule abgefragt. Das gehört in den Bereich der Ausbildung. Bildungsprozesse aber können technisch nicht hergestellt werden. Wenn eine Lehrperson sagt, heute mache ich einen Unterricht, der die Kinder berührt, oder heute organisiere ich das Schulzimmer als Resonanzraum, dann hat sie niemals die Garantie, dass dies auch funktioniert. Lehrerinnen und Lehrer können sich dies wünschen und wenn sie an Bildung interessiert sind, dann tun sie dies auch. ob der Unterricht dann tatsächlich als Bildungsgeschehen erlebt wird, von einzelnen Kindern, von vielen Kindern und auch von der Lehrperson, das hängt immer auch von den Kindern und Jugendlichen selbst ab. Es hängt ab von ihrer Offenheit, ihrer Gestimmtheit, ihrer Motivation. Auch äußere Umstände wie das Wetter, die Tageszeit, die Klassenzusammensetzung oder die Tagesform spielen eine Rolle. Faktoren also, die sich der Planung entziehen. Dass der Unterricht gut geplant und gut durchgeführt wird, ist eine notwendige Bedingung, keine hinreichende. Was braucht es nun, damit Bildung möglich wird, von der Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen abgesehen, sich auf den Bildungsprozess einzulassen? Kinder lernen zuerst einmal nicht für sich allein. Sie lernen in einem Raum, der von ihnen, dem Schulstoff und der Lehrperson gebildet wird. Lehrerinnen und Lehrer haben eine grundlegende Wichtigkeit für das Gelingen der Bildungsprozesse. Unsere Schülerin braucht Lehrpersonen, die auf ihre Fragen und Interessen antworten, die sich kritisch mit ihr auseinandersetzen, die Stellung beziehen, Widerspruch provozieren und damit auch eine Reibungsfläche ermöglichen. Wenn Bildung ein Verhältnis ist, das von persönlichem Interesse an der Sache bestimmt ist, wenn Bildung das Moment von Resonanz und damit auch von Fürsorglichkeit, von Care, einer Sache gegenüber enthält, dann folgt daraus, dass auch die Lehrerin, der Lehrer in diesem Sinn gebildet ist. Auch sie muss an dem, was sie unterrichtet, interessiert sein. Auch sie muss neugierig sein und offen und sie muss dies den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Lehrerinnen und Lehrer müssen also viel können, sie müssen viel wissen und sie müssen überzeugt sein, dass sie die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Unterricht erreichen. Diese Erwartung an die eigene Selbstwirksamkeit ist wichtig. Wenn Lehrpersonen in der Schule nicht mehr daran glauben, dass sie die Schülerinnen und Schüler erreichen, sinken, wie empirische Untersuchungen gezeigt haben, deren Leistungen. Und schließlich, Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem Klassenverband zusammen. Sie hören einander zu. Sie arbeiten miteinander an einer gemeinsamen Aufgabe. Sie nehmen freundschaftliche Beziehungen zu anderen auf. Und sie tragen Konflikte miteinander aus und lösen diese Konflikte mehr oder weniger erfolgreich. Nicht nur die Lehrerin, nicht nur der Lehrer ist wichtig. Ganz wesentliche Lernprozesse finden beabsichtigt und immer auch unbeabsichtigt in der Gruppe, im Klassenverband statt, im Unterricht, während der Pause, vor und nach dem Unterricht. Das alles ist weder neu noch irgendwie revolutionär. Das ist weitgehend bekannt. Ich erinnere an die umfassende Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, welche die zentrale Bedeutung der Lehrperson bestätigt hat. Aber so einfach, wie die Studie oft interpretiert wurde, ist es nicht. Es reicht nicht aus, nach dem guten Lehrer und der guten Lehrerin zu rufen. Man muss die bildungspolitischen Bedingungen beachten, unter denen Bildung möglich ist oder verunmöglicht wird. Bildung im Sinne, wie ich sie hier beschrieben habe, ist heute in spezifischer Weise bedroht. Welche Faktoren hemmen, verhindern oder zerstören nun den Bildungsprozess? Ich komme zum vierten Teil. Etwas will ich vorausschicken. Bildung, sagte ich, fördert unter anderem unser kritisches Denken. Gebildet sind wir, wenn wir die Welt, wie wir sie wahrnehmen, immer wieder prüfen, sie immer wieder von verschiedenen Seiten anschauen. Bildung heißt, dass wir immer wieder nach der Legitimation von Macht fragen. Wenn Bildung also etwas grundsätzlich Subversives ist, dann waren Bildungsprozesse immer schon bedroht, denn sie bedrohten ihrerseits die herrschenden Gruppen, die herrschende öffentliche Meinung, die herrschenden Institutionen. Und nicht zuletzt bedrohten sie immer auch das eigene Selbstverständnis. Bildung weckt deshalb grundsätzlich und bei allen ambivalente Gefühle. Das, was nun Bildung in spezifischer Weise bedroht, ist abhängig vom Kontext der Zeit, der Geschichte, der sozioökonomischen Bedingungen. Ich unterscheide thesenartig 5 Faktoren, welche für Bildungsprozesse problematisch sind. Erstens, Bildung kann auf Ausbildung reduziert werden. Bildung, wie ich sie verstehe, ist dann irrelevant. Sie ist bestenfalls ein Luxus für die, welche sich eine sogenannte höhere Bildung leisten können. Zweitens, Zerstörerisch für den Bildungsprozess sind Angst und Stress im Kontext der modernen Leistungsgesellschaft. Drittens, zerstörerisch für den Bildungsprozess ist die Tendenz, Leistungen umfassend mit Tests aller Art messen zu wollen. Viertens, problematisch sind die Privatisierungstendenzen in der Bildung, mit der Folge, dass aus Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern Kundinnen und Kunden werden. Und fünftens, problematisch ist die Digitalisierung im Unterricht, wenn sie die Lehrperson auf die Funktion eines Lerncoaches reduziert. Die erste These lautet also, dass Bildung verhindert wird, wenn sie auf Ausbildung reduziert wird. Die Maxime dessen, was wir Neoliberalismus oder Ökonomismus nennen, lautet, Bildung ist nichts als Ausbildung und Ausbildung muss nützlich sein. Was aber heißt nützlich? Nützlich ist sie, wenn sie mir hilft, mich an eine Berufswelt anzupassen, die nach ökonomischen Gesichtspunkten organisiert ist und nach den Gesetzen des globalen Wettbewerbs funktioniert. Die zweite These knüpft an die erste an und betont, dass der Leistungsdruck im heutigen Bildungswesen Bildungsprozesse tendenziell verunmöglicht. Nicht die Leistung an sich ist unproblematisch. Wir Menschen wollen in der Regel produktiv sein. Wir wollen manchmal bis an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit gehen. Aber um diese Art von Leistung geht es hier nicht. Leistung, die sich an unseren eigenen, an unseren individuell unterschiedlichen Möglichkeiten misst, ist etwas ganz anderes als Leistung im Kontext der heute allgegenwärtigen Konkurrenz. Diese zweite Art von Leistung meine ich, wenn ich die Leistungsgesellschaft im Blick habe. Warum ist dieser ökonomistische Leistungsbegriff problematisch? Die Schule als Teil der Gesellschaft widerspiegelt in mehr oder weniger hohem Maß die Idee der Konkurrenz und löst damit auf einer sowohl bewussten als auch unbewussten Ebene Angst und Stress aus. Es ist die Angst, im Wettbewerb mit anderen nicht zu genügen, abgehängt und ausgeschlossen zu werden. Sie betrifft alle gleichermaßen. Die Leistungsschwachen, aber sie betrifft auch die Leistungsstarken. Angst und Stress zerstören jedoch den Bildungsprozess, denn Angst und Stress zerstören die Neugierde. Angst und Stress verhindern, dass eine lebendige und antwortende Beziehung zwischen dem Gegenstand des Lernens und dem lernenden Subjekt zustande kommt. Angst und Stress können zu individuellen Störungen der Gesundheit führen, zu Depression, zu Burnout, zu Schlafstörungen, zu Überanpassung, zu Vereinsamung. Angst und Konkurrenz zerstören die Lust und die Fähigkeit, eine Aufgabe gemeinsam anzugehen und in Kooperation mit anderen zu lösen. Immer stärker geht es heute auch darum, Aufgaben unter Zeitdruck zu lösen. Denken im Sinne von Bildung aber braucht Zeit. Denken im Sinne von Bildung braucht Momente der Nachdenklichkeit. Denken im Sinne von Bildung braucht Momente der Langsamkeit. Stress in Form von fortwährendem Zeitdruck ist zerstörerisch für den Bildungsprozess. Es ist ein Irrtum zu meinen, Leistung sei grundsätzlich eine Folge von Wettbewerb. Beziehungsweise, es ist ein Irrtum zu meinen, Wettbewerb sei eine grundlegende Bedingung von Leistung. Meine dritte These lautet, die Tendenz, Leistungen umfassend mit Tests aller Art messen und quantifizieren zu wollen, bedroht den Bildungsprozess. Im Jahr 2000 wurde mit PISA die Leistungen von Schülerinnen und Schülern erstmals in einem Ländervergleich gemessen. Flächendeckende, standardisierte Leistungsmessungen gab es schon vorher, vor allem in den USA. Seit PISA haben wir uns immer mehr an diese Form vergleichender Leistungsmessung gewöhnt, auch in der Schweiz. Seit einigen Jahren werden die Schülerinnen und Schüler im Bildungsraum Nordwestschweiz mehrmals im Verlauf ihrer Volksschulzeit in verschiedenen Fächern getestet. Die Tendenz, individuelle Leistungen und den Output von Bildungssystemen und Bildungssubsystemen zu messen, ist weltweit verbreitet. Warum ist sie problematisch? Helfen vergleichende, standardisierte Leistungstests nichts, Kinder individuell zu fördern? Dienen sie nicht der Gerechtigkeit, da sie den subjektiven Faktor eliminieren, der dadurch entsteht, dass Lehrpersonen unterschiedlich unterrichten, mit unterschiedlichen Lehrmitteln arbeiten und mit unterschiedlichem Maßstab bewerten? Ein erster Einwand gegen flächendeckende, standardisierte Tests lautete doch: Tests vermitteln den Anschein, als würde etwas Objektives gemessen, so wie ein Fiebermesser objektiv die Temperatur misst. Tests sind aber im Gegensatz zu einem Fiebermesser immer soziale Konstruktionen. Hinter den Testfragen verbirgt sich immer die Annahme, dass eine bestimmte Fähigkeit bzw. letztlich auch eine bestimmte gesellschaftlich relevante Einstellung wichtiger ist als eine andere. Tests vermitteln zum Beispiel die klare Botschaft, dass es besser ist, schnell im Denken zu sein, als sich zum Denken Zeit zu nehmen. Ein zweiter Einwand lautet: Bestimmte Fächer werden mit einem Test gemessen, andere nicht. Damit wird implizit zwischen dem unterschieden, was wichtig ist, und dem, was weniger wichtig ist. Das Fach Geschichte zum Beispiel wird weniger wichtig als das Fach Naturwissenschaften. Ein dritter Einwand lautet: Je wichtiger die vergleichenden standardisierten Tests für Kinder und die Lehrpersonen werden, umso mehr kommt es durch die Lehrpersonen zu einem Teaching to the Test und durch die Schülerinnen und Schüler zu einem Learning to the Test. Testinhalte und Testmethoden bestimmen zunehmend den Unterricht. Besonders wichtig ist ein vierter Einwand. Auf der Ebene der Ausbildung können wir messen, wie gut ein Kind die Französischwörter gelernt hat, wie viele Mathematikaufgaben es richtig gelöst hat oder wie exakt es einen Scherenschnitt ausgeschnitten hat. Nicht messbar aber ist die innere Beziehung, die ein Kind zum Lernstoff aufgebaut hat. Nicht messbar ist seine Neugierde, mit der es an eine Aufgabe herangeht. Bildung, da sie ein dialogisches Verhältnis ist, kann mit anderen Worten mit standardisierten Tests gar nicht gemessen werden, gar nicht erfasst werden. Wenn mit aller Unschärfe und mit allem Vorbehalten der Bereich der Ausbildung gemessen werden kann, die Dimension der Bildung jedoch nicht, dann wird, je wichtiger standardisierte Tests werden, Bildung relativ unwichtiger im Verhältnis zur Ausbildung. Inner- und interkantonale Tests sind allerdings nur eine Form der Leistungsüberprüfung. Scheinbar objektiv beurteilt werden von den Lehrpersonen heute tendenziell sämtliche Bereiche des Unterrichts. Es gibt deshalb exakte und objektive, oder man müsste auch sagen scheinbar objektive, Beurteilung durch die Lehrpersonen, auch in der Musik, auch im bildnerischen Gestalten, auch im Sport. Wird damit nicht gewährleistet, dass Kinder in sämtlichen Bereichen individuell gefördert werden, also auch in der sozialen Kompetenz, auch in der Kreativität? Was ist problematisch daran? Problematisch ist, die alltäglichen Beurteilungen der Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen dient, so heißt es, der individuellen Förderung. Jedes Kind soll im Rahmen seiner eigenen individuellen Möglichkeiten bestmöglich gefördert werden. Das Konkurrenzdenken in der Schule, welche das Konkurrenzdenken der modernen Gesellschaft abbildet, macht die Intention der individuellen Förderung jedoch zunichte. Kinder werden faktisch miteinander verglichen, fortwährend, und sie vergleichen sich selbst fortwährend miteinander. Kinder orientieren sich so immer stärker an dem, was andere leisten, weniger an dem, was sie selbst zu leisten vermögen. Leistungsstarke Kinder stärken ihr Selbst dadurch, dass sie bessere Leistungen als andere erreichen. Leistungsschwache Kinder erfahren sich tendenziell als abgehängt und weniger wert. Problematisch ist im Weiteren, es liegt im Trend zu sagen, dass heute und in Zukunft soziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und Empathie die für den Lebenserfolg besonders wichtigen Kompetenzen sind. Durch die alltäglichen Prüfungen und Tests werden jedoch Vereinzelung und Konkurrenz unter den Kindern und Jugendlichen und letztlich auch unter den Eltern gefördert. Lernziele wie Kooperation, wie Teamfähigkeit, der Bereich der sozialen Kompetenzen also, werden unterlaufen, auch wenn diese im Lehrplan 21 als wichtige überfachliche Kompetenzen definiert sind. Mag der Lehrplan noch so soziale Elemente enthalten, der sozioökonomische Kontext einer Gesellschaft, in der das Konkurrenzprinzip dominiert, bestimmt die Schule letztlich stärker als ein noch so differenzierter Lehrplan. Problematisch ist ein weiterer Punkt. Durch das alltägliche, scheinbar objektive Beurteilen und Bewerten verändert sich die Rolle der Lehrperson. Sie ist jetzt weniger eine erwachsene Person mit einem Vorsprung an Wissen, Alter und Erfahrung, die dem Kind gegenübertritt und sich so differenziert, so sachbezogen, kritisch und zugleich persönlich mit dem Kind auseinandersetzt. Wir haben jetzt vielmehr ein tendenziell distanziertes oder ein distanzierteres Verhältnis. Es sieht alles aus wie ein scheinbar professionell neutrales Verhältnis. Aber es ist doch eher ein verdecktes Herrschaftsverhältnis, wobei sich die Lehrperson hinter den vordergründig objektiven Beurteilungskriterien verstecken kann. Ein weiterer Aspekt ist hier zu beachten. Bildung, sagte ich, setzt, wenn sie gelingen soll, ein lebendiges, dialogisches Verhältnis zwischen Lehrerin und Lehrer, Schülerin und Schüler voraus. Beziehungen sind nun grundsätzlich konfliktträchtig. Eine Lehrperson kann eine Klasse durchaus als bedrohlich erleben. Schule zu geben ist eine große Herausforderung. Dieser Herausforderung muss man sich als Lehrerin und Lehrer stellen. Man kann ihr aber auch aus dem Weg zu gehen versuchen. Indem ich meine Schülerinnen und Schüler fortwährend teste, sie objektivierend beurteile und kontrolliere und indem ich das gesellschaftliche System von Konkurrenz und Vereinzelung im Unterricht wiederhole, löse ich den potenziell bedrohlichen Klassenverband auf. Ich halte mir dadurch die Kinder vom Leib. Zusammenfassend heißt das, je mehr in der Schule scheinbar objektiv und gerecht gemessen wird, umso größer ist die Gefahr, dass die lebendige und vielfältige Beziehung aus dem Verhältnis zwischen Lehrpersonen einerseits, Kindern und Jugendlichen andererseits verschwindet. Ein letzter Einwand dem Testen und Messenden Beurteilung gegenüber lautet, indem ich einen Aufsatz, ein Bild, irgendeine schulische Leistung exakt zu messen vorgebe, mache ich es objektivierend zu einem Ding, zu einer Sache. Indem ich sogar das, was ich zum Beispiel Kreativität nenne, messe und objektivierend beurteile, zerstöre ich eben diese Kreativität. Ich fördere vielmehr ein instrumentelles, ein sachlich kaltes und funktionales, ein verdinglichendes Denken beim Kind. Das Kind lernt, seine Leistung als eine äußerliche, objektivierbare Sache zu sehen und nicht als etwas, zu dem es einen persönlichen Bezug hat. Dominiert diese Tendenz im Unterricht, entsteht ein Gefühl der Entfremdung auf Seiten der Schülerin, des Schülers und auf Seiten des Lehrers, der Lehrerin. Die Schule ist so immer weniger ein Resonanzraum, der Bildungsprozesse ermöglicht. Ich komme nun zu einem vierten Faktor, der Bildung bedroht. Ich meine die zunehmende Privatisierung im Bildungswesen und damit die Tendenz, aus Schülerinnen und Schülern Kundinnen und Kunden zu machen. Dabei wird bei uns selten offen von Privatisierung gesprochen. Vielmehr ist von freier Schulwahl im Interesse der Kinder die Rede. Die freie Schulwahl war auch in den USA das Argument, mit dem bereits in den 50er Jahren die Schulreform angestoßen wurde, lange ohne Erfolg. Vor allem von den 80er Jahren an nahm in den USA jedoch eine Bildungspolitik Fahrt auf, die vom Gedanken der Privatisierung und des Wettbewerbs geprägt ist. Das US-amerikanische Modell setzt sich seither weltweit immer mehr durch. Was immer die Motive hinter der Idee der privaten Initiative und des Wettbewerbs im Bildungswesen sein mögen, Gewinn- und Profitorientierung sowie Marktorientierung sind eine wahrscheinliche Folge. Die Schule wird tendenziell zu einer Dienstleistung. Die Schülerinnen und Schüler werden ebenso zu Kundinnen und Kunden wie die Eltern, die bei Unzufriedenheit mit der Schule ihre Kinder herausnehmen. Bildung wird zur Ware. Wenn sie zur Ware wird, wenn sie eine Sache ist, die wie eine Ware, wie alle Waren gekauft und verkauft werden kann, dann ist sie jedoch keine Bildung mehr. Bildung erträgt keine Profitorientierung. Dass die Privatisierung für die öffentliche Schule zerstörerische Auswirkungen hat, zeigt die Entwicklung in den USA. Die US-amerikanische Bildungspolitik von Reagan über Obama bis Trump förderte und fördert die privaten und halbprivaten Schulen, während die öffentliche Schule immer mehr zur Restschule wird, in der sich Kinder aus armen Familien, sehr leistungsschwache Kinder und Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung konzentrieren. Ich komme zum fünften und letzten kritischen Faktor, der den Bildungsprozess bedroht. Heute ist viel von einer neuen Bildungsoffensive die Rede, die sich mit dem Zauberwort der Digitalisierung verbindet. Ich hebe hier nur einen Punkt hervor. Propagiert wird heute ein individualisierter Unterricht, in dem die Kinder vorwiegend am Computer arbeiten. Das Kind setzt sich lernend mit dem Computer bzw. mit einem personalisierten Lernprogramm auseinander, während die Lehrperson als Coach diesen Prozess nur begleitet. Der Computer aber lässt sich emotional nicht berühren. Der Computer wird nie wütend, der Computer ist nie müde und niemals überfordert. Dem Computer stehen die Schülerinnen und Schüler deshalb irgendwie auch hilflos gegenüber. Es macht keinen Sinn, wenn ich auf ein Lernprogramm wütend bin. Diese Art von digitalisiertem Unterricht führt, wenn sie dominiert, gleich wie das fortwährende Testen dazu, dass sich die Lehrerin, der Lehrer immer mehr als konkrete Person aus dem Unterricht verabschiedet. Nicht zuletzt, Bildung hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem milliardenschweren Markt entwickelt. Große Technofirmen wie Apple und Google dringen gerade durch die fortschreitende Digitalisierung immer stärker in diesen Markt ein. Damit fördern sie den Marktcharakter dessen, was wir eigentlich gar nicht mehr Bildung nennen können. Ein paar Gedanken noch zum Schluss. Eine für mich zentrale Schlussfolgerung lautet: Bildung ist kein Luxus, weder für das Individuum noch für die Gemeinschaft. Bildung ist kein Privileg für Privilegierte. Bildung ist eine Lebensnotwendigkeit und Bildung ist eine grundlegende Bedingung, damit Demokratie gelingt. Bildung aber ist von verschiedenen Seiten bedroht. Es sei vor allem der Neoliberalismus, so lautet die gängige linke Kritik. Ich meine, dies greift zu kurz. Ich würde es folgendermaßen formulieren. Bedroht ist die Bildung, wenn Beziehungs- und Einstellungsmuster die Schule dominieren, die von Konkurrenz und Vereinzelung bestimmt sind. Bedroht ist die Bildung, wenn ein instrumentelles und verdinglichendes Denken vorherrscht. Bedroht ist die Bildung, wenn es um einen kontrollierenden Zugriff auf den Lernstoff geht, wenn Dominanz und Herrschaft die Beziehung zur Welt bestimmen und nicht Dialog und Fürsorglichkeit. Bedroht ist die Bildung, wenn Bildung als eine Ware gesehen wird. Eine kritische Analyse der heutigen Bildungspolitik und der heutigen Bildungsentwicklung muss dieses Grundmuster berücksichtigen, das den Kern des Kapitalismus ausmacht. Aber der Kapitalismus durchdringt den einzelnen Menschen nicht vollständig. Der Kapitalismus durchdringt auch die Schule nicht vollständig. Es gibt ein existenzielles menschliches Bedürfnis, dieses kapitalistische Grundverhältnis zur Welt immer wieder zu überwinden. Bildung in diesem Sinn ist ein Ausdruck des menschlichen Verlangens und der Hoffnung, dass wir die Welt als lebendig und anregend und mitmenschlich erfahren, dass wir uns als selbstwirksam und autonom und also frei und zugleich mit anderen verbunden erleben. Die Schule verändert die Gesellschaft nicht grundlegend. Es ist weit stärker der gesellschaftliche, der sozioökonomische Kontext, der die Schule bestimmt. Zugleich gibt es einen Möglichkeitsraum, in dem die verdinglichenden, letztlich entfremdenden Beziehungen überwunden und Bildungsprozesse ermöglicht werden. Diesen Raum muss die Schule bewahren. Für diesen Raum müssen sich Lehrerinnen und Lehrer einsetzen, einzeln und vor allem kollektiv. Für diesen Raum müsste sich die Gesellschaft als Ganzes, müsste sich insbesondere die Linke einsetzen. Meine Angst ist, dass der Raum für Bildungsprozesse eher kleiner wird, je stärker die Privatisierungstendenzen sind, je stärker Bildung zur Ware und Schule zu einem Dienstleistungsunternehmen wird, je mehr objektivierend gezesselt und kontrolliert wird, je stärker die Digitalisierung die zwischenmenschlichen Verhältnisse in der Schule und außerhalb bestimmt. Dem politischen und bildungspolitischen Mainstream von heute müssen wir dies meine abschließende Bemerkung etwas entgegensetzen. Zum Beispiel die Idee einer Gesellschaft, in der die Werte der Gleichheit im Sinne von Gleichwertigkeit, von Freiheit, Mitmenschlichkeit und Fürsorglichkeit immer wieder im Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit überprüft werden. An diesen Werten muss sich auch die Bildung orientieren. Das hat bildungspolitische Konsequenzen. Konkret heißt das zum Beispiel, warum muss sich die Schweiz an PISA beteiligen? Warum verzichten wir nicht auf flächendeckende Leistungstests? Ist der alles durchdringende Fördergedanke nicht kritisch zu hinterfragen? Wie reduziert man die Regulierungsdichte in der Institution Schule und stärkt so die Gestaltungslust der Lehrpersonen, damit aber auch ihre Verantwortung? Das sind nur einige bildungspolitische Fragen, die mir im Hinblick auf eine umfassende Bildungsdiskussion ein Anliegen sind. Ich danke euch fürs Zuhören.